RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Hallo und herzlich willkommen zu Couragiert unterwegs, der Sendung sonntags um 3 nach 5, in der wir Menschen vorstellen, die sich für Gleichberechtigung und Diversität einsetzen und die unbequeme Fragen stellen, zum Beispiel als Comic-KünstlerInnen. Ich bin Andrea Heinze und möchte heute über Ressourcen sprechen. Das ist eines der großen Themen der diesjährigen Documenta in Kassel, denn kuratiert wird die Documenta 15 vom indonesischen KünstlerInnen-Kollektiv Ruang Rupa, das gemeinschaftliche Ressourcen als zentrales Motiv seiner Arbeit sieht. Eingeladen zur Documenta ist auch der Berliner Comic-Künstler Nino Bulling. Er greift in seinen Arbeiten immer wieder Themen wie Rassismus und rechten Terror auf. Hallo.
Hallo.
Warum passt deine Arbeit so gut zum Thema Ressourcen?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also inhaltlich würde ich jetzt nicht unbedingt eine direkte Verbindung ziehen von den Themen, um die sich meine Bücher drehen. Ich glaube, die Verbindung besteht eher über die Arbeitsweise und den Kontext, in dem ich arbeite und wie ich meine Arbeit mit Kollegen und Kolleginnen und Freunden und Freundinnen gemeinsam organisiere.
Vielleicht dürfte ich die Frage auch für Nino beantworten.
Und das hier ist Shiri Domingo, die hier spricht, auch eine Berliner Comiczeichnerin.
Noch bevor Nino und ich uns richtig kennengelernt haben, hat mich Nino total unterstützt und mich motiviert, als Selbstständige zu starten, weil ich von Nino immer mal wieder Jobanfragen und so weitergeleitet bekommen habe. Und das ist ja auch eine Ressource, die man teilt.
Shiri Domingo, der Comic, mit dem sie gerade zusammen mit dem Szenaristen Patrick Späth arbeitet, Madame Ch und die Monster, wurde gerade mit dem höchst dotierten Comicpreis in Deutschland ausgezeichnet, dem Bertolt-Leibinger-Preis. Glückwunsch dafür. Hallo.
Danke.
Wie wichtig ist es für dich und deine Comics, ressourcenorientiert zu arbeiten?
Also im Sinne von Preisgeldern ist es tatsächlich sehr wichtig, weil ob man es will oder nicht, ist Geld eigentlich eine sehr wichtige Ressource, um Comics zu produzieren. Und deswegen haben wir großes Glück, aber es ist auch gleichzeitig krass, dass am Ende von so vielen tollen Comiczeichnerinnen, die es in Deutschland gibt, eine Person oder zwei Personen die Möglichkeit bekommen, Vollzeit an einem Comic zu arbeiten.
Ressourcen, das ist ein Kernthema der Documenta 15, kuratiert von einem KünstlerInnen-Kollektiv aus Jakarta, also Indonesien. Dort gibt es den Begriff Lumbung. Er steht für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune und übertragen für die Kunst geht es hier um Grundsätze wie Kollektivität, gemeinschaftlichen Ressourcenaufbau und gerechte Verteilung. Cherie wurde 1989 in Böblingen geboren, als Tochter einer philippinischen Arbeitsmigrantin, die Anfang der 80er Jahre nach Schwaben gekommen war. Cherie, wie hat dich deine Herkunft bzw. die deiner Mutter geprägt?
Ich kann das gar nicht so konkret sagen. Also auf jeden Fall hat sie mich geprägt, aber ich finde es schwer, es selber zu beschreiben, inwiefern.
Hattest du das Gefühl, dass es bei dir zu Hause vielleicht ein bisschen anders war als bei anderen? Oder war das einfach überhaupt nicht Thema für dich?
Ich glaube, was bei euch zu Hause vor allem anders ist, deine Mutter total viel Humor hat. Und
vielleicht können das andere besser beschreiben als ich.
Okay, Nino, du kennst die Verhältnisse offenbar sehr gut.
Was? Also nicht sehr gut, aber Cheries Mutter ist super.
Was ich sagen kann, ist, dass, und ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, dass meine Mutter aus den Philippinen kommt, aber wir haben auf jeden Fall immer ein offenes Haus und meine Mutter möchte immer, dass ich alle meine Freunde am besten 20 auf einmal zu uns nach Hause einlade und sie teilt gerne ihre Ressourcen mit meinen Freunden. Vielleicht ist das etwas, ja.
Klingt gut. Du hast Abitur am Wirtschaftsgymnasium gemacht. Wie kam es dazu?
Absurd, ja, ich weiß. Ich musste einfach Abitur machen, damit ich an die Kunsthochschule irgendwie komme.
Und es war das, was um die Ecke war, oder?
Ja, genau. Es gab nicht viele Möglichkeiten. Also ich bin ja in Baden-Württemberg groß geworden und da gab es erstmal nur Hauptschule, Realschule und Gymnasium und ich bin so wie komischerweise alle Kinder mit Migrationshintergrund in die Hauptschule gesteckt worden. Und dann habe ich mich so langsam hochgehangelt, bis ich mein Abitur hatte.
Das ist ja schon, dass deine Herkunft dich irgendwie geprägt hat.
Ja, also das sind Sachen, die fallen mir erst später auf. Also jetzt so manche Sachen denke ich darüber nach und dann fällt mir erst auf, ah okay, das hatte vielleicht was damit zu tun, ja.
Also, weil das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. So offenbar hast du es ja locker am Wirtschaftsgymnasium geschafft. War das die Hauptschule, wo du erstmal gelandet bist?
Hauptschule und dann Realschule und dann habe ich Abitur auf dem Wirtschaftsgymnasium gemacht, ja.
Und dass man dir wenig zutraut, begegnet dir das häufiger?
Jetzt, zurückblickend, fallen mir Situationen auf, wo ich jetzt denke, ja, das wahrscheinlich hat man mir manche Sachen nicht zugetraut. Also es kam auch manchmal, zum Beispiel im Deutschunterricht habe ich ein Gedicht vorgelesen und dann hat die Lehrerin behauptet, das wäre nicht von mir. Und im Nachhinein fallen einem solche Sachen auf, aber in dem Moment sind mir die Sachen damals nicht so, habe ich die nicht in diesem Zusammenhang gesehen.
Ja.
Und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, wow, ich hätte eigentlich so wütend werden müssen, aber in dem Moment war ich es nicht, weil ich es nicht kapiert habe. Ja.
Und was hat dich da quasi so unverfroren gemacht, dass du trotzdem dann einfach weitergemacht hast?
Ich denke, das hat viel mit der Unterstützung von meinen Eltern zu tun. Die haben mich einfach immer unterstützt, auch als ich gesagt habe, dass ich an der Kunsthochschule studieren will.
In Kassel,
und
ne?
Comiczeichnerin werden will. Wahrscheinlich haben sie gedacht, oh Gott, aber lassen wir sie mal machen und es ist irgendwie alles gut gegangen, ja.
Ja, das finde ich irre, ziemlich viel Vertrauen. Also,
ja, weil Vertrauen.
Deine Mutter hat als Altenpflegerin gearbeitet und das ist ja jetzt nicht so ein Job, wo man easy Geld verdient. Also das heißt, sie weiß, dass es nicht leicht sein kann. Und du hast den Comic-Ferngespräch gemacht. Ich glaube, da hast du deine Erfahrungen, die du selber vielleicht als Kind, wenn du da manchmal mitgegangen bist, verarbeitet. Worum geht's da genau in dem Comic?
Der Comic handelt eigentlich von meiner Mutter. Und das ist auch etwas, was ich tatsächlich erst sehr spät, wenn ich sogar beim Machen dieses Comics gemerkt habe, als ich versucht habe, die Story zu finden. Und es geht darum, dass meine Mutter im Altenheim gearbeitet hat, hier in Deutschland, während ihre eigene Mutter im Sterben lag. Und sie war nicht in der Lage, nach Hause zu fahren und sich um sie zu kümmern. Und das habe ich als Kind nicht verstanden, wie schmerzhaft das gewesen sein muss. Und ich wollte irgendwie eine Geschichte über Altenheime machen und über meine Mutter. Und dann habe ich erst gemerkt, ah, ich glaube, das ist der Kern der Geschichte.
Du hast dafür sehr sinnliche, lichtdurchflutete Aquarelle gemalt. Also man sieht das Kind, wie es schwimmen geht, ins Wasser eintaucht. Das kann man fast spüren, das Wasser. Oder wenn dann mitten in der Nacht das Telefon klingelt, weil es mal wieder einen Anruf gibt von der Oma oder von den Angehörigen, dann durchdringt das so das ganze Bild. Wie bist du zu dieser Bildsprache gekommen?
Intuitiv, denke ich. Also
es ist ja schon ein Kontrast zu dem, was da passiert eigentlich.
Ich wollte diese Welt im Altenheim, die total clean ist und nach Desinfektionsmittel riecht oder nach vollen Windeln, mit dieser Traumwelt verbinden, mit dem Strand, was ja eigentlich
die Traumwelt des Kindes.
Die Traumwelt des Kindes und die jetzt auch nicht der Realität entspricht, wie meine Familie auf den Philippinen lebt, sondern das ist auch eigentlich ein bisschen so ein Fantasiekonstrukt, dass sich das Kind zusammen fantasiert zu Hause in Deutschland. Und dieser Fächer ist so ein bisschen Symbol geworden. Auf diesem Fächer, der in dem Comic vorkommt, sieht man einen berühmten Vulkan auf den Philippinen und das ist so ein Touristenartikel. Und der hing tatsächlich bei uns zu Hause. Und darin projiziert das Kind alle ihre Fantasien von dem besseren Ort, der nicht im Altenheim ist, wo sie sein könnten.
Braucht es eigentlich für dich Mut, diese Erfahrungen mit der philippinischen Mutter im Comic zu zeichnen? Also sowohl was so diese emotionale Seite anlangt, aber
ich habe es nicht so empfunden, dass ich dafür mutig sein muss. Ich habe es eher als eine Reflexion gesehen, ja. Und mich auch selber, so meine Geschichte, die Geschichte meiner Mutter in einen gesellschaftlichen und auch historischen Kontext zu bringen, weil die Geschichte meiner Mutter ist kein Individualschicksal, also viel, also nicht nur Pflegerinnen aus den Philippinen, sondern auch aus Südkorea oder auch viele jetzt aus Osteuropa verlassen ihr Land, um in einem anderen, reicheren Land Care-Arbeit zu leisten.
Ja, du hast am Ende des Comics hast du auch noch quasi so einen Text, in dem du erzählst, dass es quasi auch eine philippinische Eigenart ist, dass ein großer Anteil des Bruttosozialprodukts der Philippinen daher rührt, dass Menschen woanders hingehen und Geld zurückschicken.
Und jetzt auch vor kurzem wurden wieder Verträge mit den Philippinen und auch mit Indien, glaube ich, geschlossen, dass wieder Pflegerinnen aus den Ländern abgeworben werden, um hier zu arbeiten.
Also es sind quasi Human Resources, die da abgezogen werden.
Die dann aber auch fehlen in den Ländern.
Die fehlen, genau, die Familien quasi Strukturen kaputt machen und aber gleichzeitig Geld hinschicken.
Ja.
Nino Bullings Arbeiten waren schon in Museen zu sehen, zum Beispiel im vergangenen Jahr im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst Dieselkraftwerk in Cottbus. Da wurden Originalzeichnungen zu Reisebeobachtungen aus Algerien gezeigt, die als Buch unter dem Titel Lichtpause erschienen sind. Das sind helle Farbstiftzeichnungen. Minimalistisch bringt Nino Bulling die Atmosphäre der Stadt aufs Papier. Poetisch und philosophisch sind die Texte dabei. Nino Bulling, ganz ähnlich sinnlich wie Shiris Comic habe ich auch deinen aktuellen gelesen, der jetzt rauskommt im Juni. Mhm. Es gibt ganz feine Beobachtungen von der Umwelt, die sich durch den Klimawandel verändert, aber auch vom eigenen Körper. Der Comic ist in schwarzen Linien gezeichnet. Ich hatte bis jetzt nur sozusagen ein unfertiges PDF gelesen. Das bleibt vermutlich so.
Ja, das Buch ist in schwarz-weiß gezeichnet und die Panelframes und der Text sind rot.
Die Hauptfigur, also Inken, wenn die auf eine Party geht, alles scheint irgendwie zu vibrieren. Beim Sex mit ihrer Freundin schmiegt sich alles so harmonisch aneinander, zumindest am Anfang. Dann wird Inken aber auch wieder in ihrem Körper verzerrt. Also ich fand die Schultern massiv, das Gesicht recht lang. Abfackeln heißt dieser Comic. Warum dieser Titel?
Der Titel stammt aus einer Szene, in der die beiden Hauptfiguren, also Inken und ihre Partnerin Lilly, in der Uckermark sind und von der Terrasse ihres Ferienhauses aus die Abgase sehen, die von der Raffinerie in Schwedt ausgestoßen werden, wo eben bei der Produktion von Benzin so Restprodukte entstehen, die dann abgefackelt werden. Das heißt, diese Gase werden ausgestoßen und kommen mit der Luft in Berührung und gehen in so einen großen Feuerball auf, der am Horizont von diesem Haus sichtbar ist. Und gleichzeitig zieht sich durch das Buch auch so ein Gespräch über Transformation und Veränderung des eigenen Selbst. Und die eine der beiden Figuren, Lilly, steht sozusagen eher für einen radikalen Umgang mit dem eigenen Selbst. Und
was bedeutet
schlägt
das?
Schlägt Inken vor, quasi sich selbst niederzubrennen oder abzufackeln, im Sinne dessen halt, ja, sich selbst irgendwie radikal zu verändern und Dinge hinter sich zu lassen, die nicht mehr passen. Und die andere
Inken entdeckt irgendwie, dass sie trans ist, dass sie...
Genau, Inken, ja, wenn ich darüber spreche, dann struggle ich immer damit, welche Pronomen ich jetzt für Inken verwenden soll, weil Inken sozusagen durch das Buch hinweg eigentlich auch nicht den Schritt macht, zu sagen, ich bin keine Frau. Also Inken formuliert es gegenüber ihrer Partnerin, aber nicht gegenüber dem Rest der Welt und bleibt eben irgendwie so unentschlossen oder bleibt irgendwie bei dieser Frage stehen oder verharrt in diesem Zustand des Fragens. Und das war eigentlich das, was mich daran interessiert hat, ist die Dynamik zwischen diesen zwei Personen, von denen die eine Person schon lange trans ist und mit ihrem eigenen Selbst so scheinbar viel leichter ihren Frieden gemacht hat und oder vielleicht auch einfach so energetischer damit umgeht. Und die andere Person sozusagen gerät in diesen Limbo irgendwie und kommt dann nicht mehr so richtig raus. Und die Frage, die ich gestellt habe oder mir auch beim Arbeiten gestellt hat, ist, inwiefern es vielleicht auch gut ist, einfach so einen Moment einfach in die Länge zu ziehen und auszuhalten und sich nicht irgendwie dazu zu zwingen, sich in die eine oder die andere Richtung bewegen zu müssen, sondern erstmal zu gucken, was ist da eigentlich und was meine ich eigentlich, wenn ich über mein Geschlecht nachdenke? In welchen Facetten manifestiert sich das alles und was bedeutet vielleicht Transness oder Nicht-Binarität eigentlich für mich selber, ohne dass im Buch diese Wörter verwendet werden. Aber das ist, glaube ich, schon klar, dass es das ist, worum es geht.
Mhm. Da gehen ja auch autobiografische Einflüsse rein. Also Nino, du wurdest 1986 als Paula Bulling in West-Berlin geboren, hast an der Burg-Liebigenstein-Kunsthochschule Halle studiert, hast bis 2019 Comics unter Paula Bulling veröffentlicht. Abfackeln ist jetzt das erste Buch, das unter deinem Namen Nino Bulling erscheint. Mhm. Wie ist dir klar geworden, dass du trans bist?
Also ich glaube, ich wusste es schon ziemlich lange, ohne dass es mir so wirklich klar geworden ist. Wenn ich daran zurückdenke, dann finde ich auch in meinen Arbeiten tatsächlich hin und wieder so Spuren, die ich selber hinterlassen habe, die ich aber selber gar nicht verstanden habe. Also es ist wirklich interessant, es gibt so mehrere Kurzgeschichten, in denen ich relativ explizit darüber geschrieben habe und es aber selber gar nicht verstanden habe, was ich da eigentlich sage.
Kannst du mal ein Beispiel nennen? Also so.
Es gibt zum Beispiel ich habe mal für so eine finnische Anthologie so eine kleine Liebesgeschichte gezeichnet oder so ein einseitigen Comic, wo ich über eine Person reflektiert habe, mit dem ich zusammen war kurzzeitig. Und das fängt damit an, dass ich geschrieben habe, dass es einer der wenigen Menschen war, den ich deswegen mochte oder zu dem ich mich deswegen hingezogen gefühlt habe, weil ich mich nicht weiblich gefühlt habe, wenn ich mit ihm zusammen bin. Das ist jetzt nicht so krass direkt, aber es ist wie so ein Hinweis irgendwie an mich selbst. Und das ist, passiert ja manchmal beim Schreiben, dass man Dinge schreibt, die man selber erst später in Zusammenhang bringt. Und solche Art von so kleinen irgendwie so Traces gibt es an vielen verschiedenen Stellen von meinen älteren Arbeiten. Und das habe ich erst gemerkt, als ich irgendwann so weit war zu sagen, okay, ich glaube, das ist tatsächlich für mich ein Thema, um das ich nicht mehr herumkomme. Ich bin jetzt, ich glaube, ich war dann vielleicht 32 oder was und musste mich dem dann mal so ein bisschen bewusster stellen. Und dann hat es eigentlich auch noch ziemlich lange gedauert, bis ich, glaube ich, für mich eine Form gefunden habe, in der ich das kommuniziere. Und ich war ja auch damals schon als Autorin irgendwie vielleicht nicht super bekannt, aber doch schon eine Person, von der viele den Namen kannten in meinem Bereich. Und das ist natürlich nicht so einfach. Und in dem Moment kam dann die Pandemie vielleicht auch so ein Stück weit gelegen, weil das mir ermöglicht hat, so diese Namensänderung erstmal auf digitalen Channels zu kommunizieren. Und als dann wieder öffentliche Veranstaltungen draußen quasi möglich waren, wussten dann schon fast alle Leute, dass ich mich anders nenne. Und ich weiß noch, letztes Jahr auf dem Comic-Festival in Leipzig beim Snail-Eye-Festival, das war, glaube ich, die erste öffentliche Lesung, die ich wieder hatte. Und das ist auch ein total schönes Festival, was auch von queeren Kolleginnen organisiert wird. Und das war total eine schöne Erfahrung. Da kam ich hin und es hat mich niemand misgendert. Alle wussten, wie ich heiße. Es war total nice und unproblematisch. Und die Comic-Szene ist in der Hinsicht auch sowieso ein willkommenes Pflaster.
Verstehe, ja. Es ist so ein bisschen wie, man kann sich zurückziehen und erstmal sich selbst und andere daran gewöhnen, dass sich da was verändert.
Genau.
Wie bist du eigentlich darauf gekommen, die Geschichte von Inken jetzt im Comic mit den Auswirkungen des Klimawandels zusammen zu erzählen?
Also recht intuitiv. Ich habe dieses Buch geschrieben während dem ersten Lockdown und ich hatte aber einige Szenen schon gezeichnet und ohne das sozusagen zu harmonisieren in eine Erzählung. Und dadurch hat die schon immer so was Fragmentarisches gehabt und ich hatte eben viele Seiten über diese Brände in Australien gezeichnet, weil mich das, glaube ich, einfach in dem Moment, in dem diese großen Feuer, die ja die ganze Zeit weiterhin passieren und auch nicht nur in Australien, ne? Aber in dem Moment, als ich glaube, es war in Brasilien, in Argentinien, in Australien gab es diese riesigen Brände und es war irgendwie sehr stark in den Medien hier präsent und da habe ich dann so total viele Zeichnungen gehabt, wo ich einfach irgendwie diese Medienbilder abgezeichnet habe oder vorm Bildschirm saß und versucht habe, mit diesen Flammen und mit diesem Rauch irgendwas anzufangen. Und mit dieser Angst, die das in mir auslöst. Ne? Und dann bin ich eben häufiger in der Uckermark und habe angefangen, einfach so auf meiner eigenen kleinen Welle so eine Langzeitbeobachtung zu machen, was eigentlich sich konkret verändert in meiner unmittelbaren Umgebung. Und das Setting, was ich in dem Buch auch verwendet habe, in dem man eben diese Raffinerie sieht und auch die Baustelle der Nord Stream 2 Pipeline, die auch in dem Buch vorkommt, lustigerweise ist die jetzt ja wieder total präsent, aber das sind dann einfach so Bilder gewesen, die sich so reingeschlichen haben in diese Erzählung und ein Stück weit sich auch inhaltlich vielleicht mit der Befragung nach der Zukunft des eigenen Körpers verbinden. Also eine Transition, gerade wenn man nicht mehr ganz jung ist, bedeutet natürlich auch irgendwie, sich nach der eigenen Fruchtbarkeit zu fragen und der eigenen Zukunft in Sachen Familie und all diese Dinge, die werden ja auch an alle Personen herangetragen, die diesen Prozess beschreiten. Es gibt in dem Buch auch eine Szene, in der Inken zu so einer Voruntersuchung für eine Mastektomie geht und die Ärztin als erstes fragt, ob Inken denn mal Kinder haben möchte. Und auf dieser Ebene sozusagen verbinden sich vielleicht diese zwei Themenstränge rund um Trockenheit und Verbindung. Und
das ist ganz interessant, weil ich finde, also diese Prozesse um den Klimawandel, die sind eindeutig destruktiv, negativ, Unbehagen behaftet, bei mir jedenfalls kommt das so an, während ich diesen Prozess eigentlich dieses sich Gewahrwerdens, dass man nicht cissexuell ist oder trans ist, jetzt nicht so eindeutig als negativ sehen würde. Aber trotzdem bringst du das so konsequent miteinander in Verbindung. Das hat mich tatsächlich so ein bisschen gewundert, dass du so viel Unbehagen da reinbringst.
Ich sehe das gar nicht so unbehaglich. Ich glaube, worum es mir ging, war eher zu konstatieren, dass wir in einer Umwelt leben, die menschengemacht ist. Ne? Und vielleicht dieses Bild, das wir haben von so einer unberührten Natur, natürlich gar nicht existiert. Und dieser Ort, der im Buch vorkommt, dieses Tal oder diese Landschaft, ich habe darüber auch eine Reportage gemacht, die kann man über das Internationale Literaturfestival Berlin finden online. Wenn man die Geschichte dieser Landschaft kennt, ist das was ganz anderes als das, was es zu sein scheint. Also dieser gesamte Landstrich, in dem das Buch spielt, war mal ein Sumpf und ist komplett entwässert worden über die letzten 300 Jahre. Cherie, willst du was dazu sagen?
Ja, gerne. Ich möchte dich nicht unterbrechen, aber was mir so auf den Lippen brennt, ist, ich meine, das Unbehagen ist mit diese tote Pipeline, die da liegt, die irgendwie sinnbildlich ist für fossile Energie, die für mich, also ich verbinde die mit patriarchalen, binären Gesellschaftsstrukturen und daher kommt das Unbehagen und das Unbehagen auch, dass Inken auch merkt, dass sie sich transformieren muss. Hm. Ich finde, das geht total einher. Das macht für mich total Sinn, das zu verbinden irgendwie.
Ich glaube also sozusagen, der Ende von meinem Gedankentrigger ist, wie lange ich brauche, um den zu formulieren, ist, dass es eben rund um Transgeschlechtlichkeit quasi so eine ähnliche Konstruktion gibt von Natürlichkeit, also von dem Körper, von dem menschlichen Körper als etwas, das unberührt sein sollte. Und die Realität ist ja, dass das gar nicht so ist. Unsere Körper sind zutiefst gestaltet, ne? Und auch ich habe als 16-jähriges Mädchen irgendwie Hormone genommen, die meinen Körper extrem stark verändert haben durch die Antibabypille. Und bestimmte Interventionen, die aber sozusagen die Autonomie von Transpersonen über den eigenen Körper erlauben würden, werden dann im Gegensatz dazu halt total stark pathologisiert. Und ich glaube sozusagen auf dieser Ebene hat mich diese Analogie interessiert zwischen dem menschengemachten Umwelt und dem menschengemachten Körper und dem, was sozusagen darin als natürlich konstruiert wird und was nicht.
Mhm. Inken sagt in dem Comic, das sagtest du ja schon, sie positioniert sich nicht eindeutig, dass sie sich nicht als Frau fühlt und auch nicht als Mann. Du selber hast auch immer wieder deinen weiblichen Namen mal benutzt, also Nino Paula Bowling zum Beispiel oder Nino Pauli, glaube ich auch. Also machst du das immer noch?
Also für mich ist diese sprachliche Ebene von Gender oder von Geschlecht irgendwie wirklich so ein Feld der Intervention. Und ich verwende jetzt inzwischen männliche Pronomen und spreche von mir selbst als Künstler. Nicht, weil ich mich als Mann identifiziere, sondern weil das einfach interessanter ist, was dadurch passiert. Und ich habe das Gefühl, dass solange ich das nicht gemacht habe und diese Möglichkeit offen gelassen habe, auch weibliche Pronomen zu verwenden, haben das halt sehr viele Leute dann gemacht, weil es einfach dann der leichtere Weg ist für Menschen, die es gewohnt sind, Pronomen zu verwenden, die vielleicht ihrer Wahrnehmung entsprechen. Und sobald ich mehr Energie hatte, mich darum zu kümmern, diese Dinge einzufordern, habe ich das dann auch gemacht. Und ja, das ist für mich eher so eine Intervention in die sprachliche Dimension von Gender und Geschlecht.
Cherie, du hast ja auch deinen Namen geändert, ne? Du hast dir einen Künstlernamen zugelegt.
Den habe ich ziemlich, Domingo. Das stimmt, ich heiße eigentlich Cherie Beetz auf dem Pass.
Genau, wie kam es dazu und warum Domingo?
Das kam irgendwie.
Das heißt Sonntag, oder?
Ja, also das ist der Mädchenname von meiner Mutter und ich habe ziemlich früh im Studium angefangen, irgendwie diesen Namen zu verwenden, weil ich ihn schöner finde und weil ich dachte, das wäre eine Möglichkeit, den Namen von meiner Mutter wieder zurückzuholen, weil der irgendwie verloren geht und ich eigne ihn mir jetzt sozusagen einfach wieder an. Sogar mein Zeugnis in der Kunstschule wurde auf Domingo ausgestellt. Das musste ich dann später ändern.
Damit du nachweisen konntest, dass du es wirklich bist.
Ja, genau.
Cherie Domingo ist auch einfach der bessere Künstlername als Cherie Beetz.
Ich glaube auch. Nino, Abfackeln, das wird ja jetzt auf der Documenta präsentiert. Die Documenta, also hat ja im Prinzip sozusagen dieses Work in Progress Prinzip. Wie wird dieser Comic auf der Documenta präsentiert?
Ja, also darüber habe ich sehr lange nachgedacht, weil Comics ausstellen ja nicht so einfach ist, weil man sich dann immer denkt, hä, man kann doch einfach das Buch lesen, warum soll ich das jetzt nochmal an die Wand hängen? Und deswegen habe ich mich dann auch dazu entschieden, keine Auszüge aus dem Buch zu zeigen oder nichts zu zeigen, was jetzt unmittelbar etwas reproduziert, das da sowieso schon gedruckt ist, sondern ich habe ganz neue Arbeiten gemacht, die auch ganz anders sind, viel größer, auf Seide. Und mit den gleichen Mitteln, also mit der gleichen Tusche, aber quasi den visuellen Kosmos von dem Buch nochmal übersetzt haben in eine Installation, die relativ groß ist und begehbar ist und in der ja vielleicht so die Motive von irgendwie Durchlässigkeit und ja, so Überschneidung von verschiedenen Lebensphasen oder Seinsweisen irgendwie auf diesem Wege nachvollziehen kann.
Ich bin sehr gespannt und wir hören jetzt Musik, Body and Soul von Rumpf und Wendt.
I can't believe it. It's hard to conceive it, that you turn away romance. Are you pretending? Don't say
could have one more chance to prove it. My heart is sad and lonely. For you I cry, for you dear only. Why haven't you seen me? For you, body and soul, I spend my days in longing. I'm wondering why it's me you're wronging. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Ihr hört Couragiert unterwegs. Heute geht es um Ressourcen. Das ist ein Kernthema der Documenta 15, kuratiert von einem KünstlerInnen-Kollektiv aus Jakarta, also Indonesien. Dort gibt es den Begriff Lumbung. Er steht für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune und übertragen für die Kunst geht es hier um Grundsätze wie Kollektivität, gemeinschaftlichen Ressourcenaufbau und gerechte Verteilung. Zu Gast sind auf der Documenta, wie jetzt auch hier im Studio, der Berliner Comic-Künstler Nino Bulling und die Berliner Zeichnerin Cherie Domingo, die zusammen mit Nino Bulling eine Gewerkschaft für Comic-Künstler gründet.
Vielleicht dazu als Hintergrund, also es gibt die Annahme, dass man als Zeichnerin und Autorin von Comics von den Verkäufen der Bücher lebt. Das ist aber in Deutschland eigentlich nicht der Fall, sondern nur für einige wenige Autorinnen und Autoren, weil die Auflagenzahlen in Deutschland einfach nicht so hoch sind. Vom Büchermachen an sich zu leben, ist ziemlich schwierig. Einer der infrastrukturellen Probleme, mit denen wir als Comiczeichner und Comiczeichnerin konfrontiert sind, ist eben der Mangel an gezielter Unterstützung für diese künstlerische Form.
Ist es jetzt auch eine Aktion, die auf der Documenta stattfinden soll und die ihr tatsächlich zusammen auch ausgedacht habt, dass ihr eine Gewerkschaft für ComiczeichnerInnen gründen wollt?
Ja, also wir wollen eine Gewerkschaft gründen. Inwiefern die wirklich einem klassischen Gewerkschaftsmodell entspricht, ist noch in der Diskussion. Aber auf jeden Fall wird es die Form einer solidarischen Plattform annehmen.
Ja, eine Plattform, auf der Comiczeichnerinnen auch Ressourcen teilen in Form von Wissen, Wissen über Ausschreibungen, Wissen über Arbeitsvisa für nicht-deutsche Comiczeichnerinnen und so weiter.
Wie seid ihr auf die Idee dazu gekommen? Also ihr teilt ja auch ein Atelier, also Wut. Ist das dann Wut, okay. Cherie, ich nehme an, du hast eine Geschichte im Hinterkopf. Was hat dich so wütend gemacht?
Unmögliche Angebotsanfragen. Und dann hat Nino irgendwann mal zum Spaß gesagt, wann gründen wir eine Gewerkschaft? Und dann dachte ich, ja, keine schlechte Idee. Und dann kam die Documenta und da hast du es, glaube ich, auch einfach zum Spaß gedroppt. Und dann meinten die, ja, das ist eine gute Idee.
Also in meiner Erinnerung war es so ähnlich, dass es so wie so ein wiederkehrendes Motiv war, dass wir uns untereinander austauschen und über so die absurdesten Anfragen, die einfach total untergepreist
sind. Kannst du mal ein Beispiel nehmen? Was ist eine absurde Anfrage?
Also jemand fragt einen, eine Kurzgeschichte in Comicform zu schreiben, zu entwickeln und umzusetzen, möchte auch noch die kompletten Nutzungsrechte daran haben und bietet einem 300 Euro an.
Okay, ja. wie viel Tage Arbeit ist das?
Also für eine Seite Comic würde ich vielleicht so zwischen 800 und 900 Euro veranschlagen, wenn ich das Szenario auch selber schreibe. Also der Wert von so einer Anfrage beläuft sich vielleicht so auf 8.000 bis 9.000 Euro und die Person bietet aber 300 an. So ungefähr ist die Diskrepanz zwischen dem, was an Arbeit geleistet wird und an dem, was Personen, die vielleicht nicht genug wissen über das Medium und oder vielleicht auch daran gewohnt sind, dass der Markt einfach irgendwie
sowieso total unterpreisig.
Genau, unterpreisig aufgestellt. Ich weiß es nicht. Teilweise sind es, glaube ich, auch RedakteurInnen oder ArtdirektorInnen, die vielleicht einfach gar keine Erfahrung mit Comiczeichnung haben. Und es ist einfach ein Missverhältnis.
So eine Gewerkschaft ist ja dann stark, wenn sie so verbindliche Tarifverträge abschließen kann, ne? Also das sehe ich jetzt hier nicht so, weil jeder Comic-KünstlerIn muss Honorare frei verhandeln. Worin seht ihr dann die Stärke eurer Gewerkschaft?
Wir haben uns mit 10 oder 15 Zeichnerinnen am Anfang getroffen und da haben wir uns das erste Mal ausgetauscht und da haben wir schon gemerkt, dass es gut ist zu wissen, dass man nicht alleine ist. Also weil viele Comiczeichnerinnen eigentlich Eigenbrötler sind und allein schon von den anderen Bestärkung darin zu bekommen, dass man sich einfach nicht unter Preis verkauft, weil man natürlich dazu neigt. Also ich kenne das auch, als ich von der Uni gekommen bin, dann ist man total froh, überhaupt Anfragen zu bekommen oder überhaupt die Möglichkeit, mit Comic Geld zu verdienen.
Das ist natürlich eine Frage, die am Anfang steht von der Überlegung, wie man als FreiberuflerIn gewerkschaftlich arbeiten kann. Da gibt es im Kultur- und Kunstbereich auch gar nicht so viel Präzedenz. Also in Deutschland gab es eine Künstlerinnengewerkschaft, die aber über die Zeit in Verdi aufgegangen ist. Und wir haben uns jetzt eher an den Kolleginnen von der FAU orientiert, von
Was ist
das? Freien ArbeiterInnenunion, die anarchistische Gewerkschaft in Deutschland. So LieferantInnen organisieren sich dort und auch Arthändler, also Personen, die in Kunstgalerien arbeiten und da mit Kunstwerken umgehen. Wir haben auch einen Kollegen, der mit in der Gewerkschaftsgründungsgruppe ist, der sozusagen als Arthändler bei der FAU organisiert ist und da eben sozusagen auch schon das Know-how von so einer Gründungsphase mitgebracht hat. Die waren eben während der Pandemie ganz stark betroffen, weil Galerien anfangs der Pandemie geschlossen haben und viele Leute, die dort diese sehr qualifizierte Arbeit machen, von einem Tag auf den anderen eben ohne Jobs dastanden. Vor diesem Hintergrund ist es für uns auch interessant, uns eben als ArbeiterInnen auch zu sehen und mit den Problemen und Arbeitsumständen von anderen Berufsgruppen irgendwie zu identifizieren und zusammenzuschließen. Weil wir natürlich nicht die Option haben, Stichwort Tarifvertrag sozusagen eine flächendeckende Preisregulation durchzusetzen, sondern wir können halt nur dafür sorgen, dass wir an einem Strang ziehen und uns nicht gegenseitig unterbieten und andererseits natürlich auch die Institutionen ansprechen und unsere Forderungen adressieren an die Stellen, die halt AuftraggeberInnen für uns sind. Und im Comic-Bereich ist das sehr divers, für wen wir alles arbeiten. Und es gibt nicht unbedingt eine Hauptstelle, wo wir jetzt unsere Beschwerde hintragen werden.
Als ihr eingangs gesagt habt, ihr wollt quasi einander mitteilen, was sind eigentlich die Preise, ihr wollt miteinander sprechen, da dachte ich, okay, das sind jetzt so klassische Netzwerke. Und was unterscheidet diese Gewerkschaft von einem Netzwerk?
Das, was die gewerkschaftliche Tradition als Inspiration bringt, ist eben, dass es nicht nur darum geht, sich gegenseitig zu stärken, sondern auch seine Forderungen nach außen zu tragen und mit gezielten Aktionen und mit gezielter Kommunikation dafür zu sorgen, dass unsere Arbeitsbedingungen besser werden.
Und eine Aktion, die wir jetzt zur Documenta starten werden und erstmal in einem kleineren Rahmen starten, ist eine empirische Studie, die offenbart, wie prekär die Situation der Comiczeichnerinnen ist und die auch eine Basis für unsere politische Arbeit sein kann.
Ja, Shiree Lumengo, Berliner Comic-Künstlerin, die schon ein Buch rausgebracht hat, Ferngespräch, und jetzt im Herbst Madame Tschö und die Monster. Und Nino Bulling ist im Studio, der schon zahlreiche Comics rausgebracht hat und jetzt zur Documenta ausstellt. Und Shiree Lumengo macht da bei dem Gewerkschaftsprojekt mit.
Ja, auch eine Sache, die wir mit der Gewerkschaft machen wollen, sind so eine Art Summer Schools. Vielleicht hat eine mehr ein Wissen über, wie man Visual Recording macht. Da geht es um visuelles Protokollieren und
es wird
eine
meistens
gute
auf Tagungen angewandt, ne?
Genau.
Um zu gucken, was wird da eigentlich diskutiert, wie sind die Fortschritte der Diskussion und so.
Genau. Und das ist eine gute Möglichkeit, um Geld zu verdienen für Comiczeichnerinnen. Und da könnte zum Beispiel jemand einen Workshop halten und der ist einfach kostenlos für alle. Sowas wollen wir gerne organisieren, also dieses Wissen teilen.
Mhm. Und seht ihr es auch als Stärke, Nein zu sagen? Also Nein zu unterbezahlten Angeboten und gegebenenfalls auch zu streiken?
Auf jeden Fall.
Das ist natürlich immer was man sich leisten können muss. Und niemand von uns verurteilt irgendjemand dafür, unterbezahlt zu arbeiten. Also jeder hat unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, eher etwas, das sich nur dann ändern wird, wenn strukturell viele Zeichnerinnen und Zeichner an einem Strang ziehen. Und eine andere wichtige Ressource ist Raum. Also Platz zum Arbeiten ist ein Problem. Natürlich besonders in Städten wie Berlin, in denen die Situation von Künstlerinnen und Künstlern generell räumlich immer schwieriger wird. Und da haben wir halt zum Beispiel spezifisch das Problem, dass wir als Zeichner von Comics, vom Bund Bildender Künstler nicht aufgenommen werden in die Atelierförderprogramme, weil wir sozusagen nicht als förderbedürftig gelten, durch das es, glaube ich, die Annahme gibt, dass Comiczeichner nicht viel Platz brauchen, was aber nicht unbedingt stimmt. Also Shirin und ich haben zum Beispiel ein relativ großes Studio, weil wir auch Drucke machen, teilweise an sehr großflächigen Arbeiten arbeiten und es auch Überschneidungen in den Kunstkontext gibt, also quasi unsere Arbeit nicht immer nur auf die Buchseite beschränkt bleibt. Deswegen sind Arbeitsräume für uns genauso eine wichtige Ressource wie für andere bildende Künstlerinnen und Künstler auch.
Ja, und überhaupt, es gibt auch viele Kulturfonds, wo Comiczeichnerinnen total ausgeschlossen sind, weil sie weder bildende Künstlerinnen noch in der Literatur verankert sind. Das ist auch etwas, was sich ändern muss.
Dieses Gewerkschaftsprojekt, das soll zur Documenta präsentiert werden. Wie macht man sowas? Also was ist da zu sehen? Was sehe ich da, wenn ich da hinfahre?
Das ist eine gute Frage, die wir uns auch immer stellen.
Das wissen wir noch nicht so genau.
Ja, gut, dass ich erst im September fahre.
Ja, wir werden im September, in der ersten Septemberwoche vor Ort sein. Wir haben also für uns als Gründungsgruppe, wir bestehen jetzt aus so circa 20 bis 25 Personen zurzeit, beschlossen, dass wir die Ressourcen, die uns die Documenta bietet, nämlich Geld und infrastrukturelle Anbindung an die Möglichkeiten vor Ort in Kassel, dass wir die hauptsächlich dafür nutzen, inhaltlich zusammen weiterzuarbeiten, als nach außen orientierte Veranstaltungen zu machen, weil es für uns total wichtig ist, noch unsere Position zu schärfen. Und unser Plan ist, dass ab Ende des Jahres die Gewerkschaft soweit ist, dass eine Person, die vielleicht jetzt gerade dieses Radiointerview hört und sich denkt, wow, das ist genau das, was ich brauche, dann auch Mitglied werden kann.
Ja, wir waren auch echt hin und her gerissen. Also wir waren immer wieder, weil wir ja auch alle Gestalterinnen sind, so, oh, wir machen eine Publikation. Und dann haben wir unsere ganze Energie da reingesteckt und gemerkt, nein, das ist eigentlich nicht das, was wir brauchen. Wir müssen eine Struktur schaffen, die auch nach der Documenta besteht. Und dann sind wir wieder zurückgerudert. Vielleicht auch nochmal zurück zur empirischen Studie. Wir stellen uns das vor, dass wir erstmal so eine kleine Umfrage machen. Und zum Beispiel, wenn der Comicverein jetzt zuhört, wir werden doch auf euch zukommen. Wir werden ganz viele Institutionen später brauchen, die diese Studie unterstützen und Wissenschaftlerinnen. Und wir benutzen jetzt erstmal die Ressourcen der Documenta, um schon mal anzufangen. Und
wir hoffen, dass wir bis zum September die Ergebnisse dieser ersten im kleineren Kreis durchgeführten Studie schon haben. Dass wir einfach von Fakten und Zahlen sprechen können, weil es die einfach nicht gibt.
Ja, also Okay. Vielleicht präsentieren wir Fakten und Zahlen.
Ich bin sehr gespannt. Und jetzt gibt's erstmal Musik, Soft Resource von Rosa Anschütz. To pay the body. The outer part of everything.
Ihr hört Couragiert unterwegs, die Gesprächssendung am Sonntag über Menschen, die etwas bewegen wollen. Heute beschäftigen wir uns mit Ressourcen. Das ist ein Thema der diesjährigen Documenta, der Documenta 15, die am 18. Juni in Kassel beginnt. Nino, begreifst du deine künstlerische Arbeit eigentlich als Ressource?
Naja, ich denke, wir schaffen natürlich Ressourcen durch unsere Arbeit, ne? Wir schaffen ja Bücher, die zugänglich sind und im besten Fall auch in Bibliotheken stehen und zugänglich bleiben. Und
nicht nur Bücher zugänglich machen, auch alle möglichen Themen, politische Prozesse.
Genau.
Gerade wenn ich an dein Buch Im Land der Frühaufsteher oder auch Bruchlinien denke, wo du quasi Missstände zugänglich machst, recherchierst, also Dinge, um die sich eigentlich der Staat kümmern sollte.
Ja, klar, insofern ist natürlich das Wissensproduktion, und das Schöne am Comic ist ja auch, dass es im besten Falle nicht zu teuer ist, und Bibliotheken, großartige Orte, da kann man hingehen, man kann diese Bücher lesen umsonst, und viele von uns veröffentlichen ja auch gleichzeitig im Internet und zirkulieren unser Wissen eben auf verschiedenen Kanälen.
Im Land der Frühaufsteher heißt das Buch, das war, glaube ich, dein erstes, oder?
Ja, ja.
Da ging es um unwürdige Verhältnisse in Asylbewerberheimen in Sachsen-Anhalt und Bruchlinien. Das ist ein Comic, ja, über das Wegschauen von Gesellschaft und vor allen Dingen aber auch von Justiz beim rechten Terrornetzwerk NSU. Das ist eine sehr ausführliche Recherche, die du zusammen mit Anne König gemacht hast, für die es neben dem Comic auch eine sehr ausführliche Recherche- und Interviewsammlung im Anhang gibt. Wie bist du dazu gekommen, so tief in das Thema einzusteigen?
Also Anne schlug mir das Thema vor. Ich hätte mich das wahrscheinlich selber nicht getraut, dazu zu publizieren. Und Anne hat auch den größten Teil der Recherche gemacht. Also ich habe alles mit ihr zusammen nachvollzogen. Wir waren auch auf mehreren Reisen zusammen. Aber den Überblick und die Klarheit in der Chronologie, den hat Anne geleistet. Ja, das ist ein Buch, das ich, glaube ich, alleine als Zeichner und Texter nicht gemacht hätte.
Also du hast die Comics dazu gemacht. Da stehen im Fokus drei Frauen, die in der Aufarbeitung um den NSU eher so im Hintergrund waren. Also zum Beispiel Susanne Eminger, eine Unterstützerin des NSU, die ihre Krankenversicherungskarte zum Beispiel immer wieder an Beate Zschäpe ausgeliehen hatte, als die abgetaucht war. Dann ist da Sibylle, ein Deckname für die Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes, die Akten über V-Männer vernichtet hat, nachdem die NSU aufgeflogen ist. Und Gamze Kubaschek, die kennt man schon eher, die Tochter eines der Mordopfer, die vor Gericht und von den Freunden der Angeklagten bedroht wird und erleben muss, wie der Hauptunterstützer aus der Haft entlassen wird, weil er kleine Kinder hat. Die Kinder sind ungefähr so alt wie der Bruder von Gamze Kubaschek, als ihr Vater ermordet wurde. Warum hast du den Fokus auf die Frauen gelegt?
Ich glaube, ursprünglich kam diese Idee aus dem Umgang der Justiz und der Medien mit dem größeren UnterstützerInnenkreis des NSU. Also die Tatsache, dass zum Beispiel eben Susanne Eminger nicht mit auf der Anklagebank saß und auch keine andere der Frauen aus dem rechtsextremen Umfeld, die den NSU unterstützt haben. Und gleichzeitig sozusagen, ja, gab es einfach die Frauen und Töchter von Opfern des NSU, die einfach eine wahnsinnig tolle Arbeit geleistet haben, Medienarbeit geleistet haben und Aufklärungsarbeit. Und die auf der anderen Seite vielleicht auch nicht genug Aufmerksamkeit im positiven Sinne bekommen haben. Und diese zwei Beobachtungen flossen irgendwie zusammen in diese Entscheidung.
Ich fand es sehr beeindruckend, und tatsächlich hat mich der Comic-Teil auch sehr animiert, dann auch die ganzen Texte hinten im Anhang zu lesen, was ich ohne den Comic in der Tat nicht gemacht hätte. Ja. Also es war wirklich wie so ein Türöffner in diesem Fall, sehr stark. Shiri Domingo, in deinem Comic
Madame Tschö und die Monster.
Madame Tschö und die Monster. Setzt du auch eine Frau in den Mittelpunkt? Der Comic erscheint im Herbst. Es geht um die koreanische Schauspielerin und einen Regisseur, die in den 50er Jahren nach Nordkorea entführt werden. Was ist das für eine Geschichte?
Es ist eine ganz schön verrückte Geschichte. Und Patrick kam hatte das Skript schon fertig geschrieben und ist dann mit dem Skript an mich herangetreten, hat mich gefragt, ob ich diese Geschichte zum Leben erwecken will. Und es sind eigentlich zwei Geschichten. Es geht einmal um diesen historischen Teil, um das entführte Schauspieler-Regisseur-Pärchen, die in den 50er Jahren waren, die total bekannt in Südkorea. Also man spricht auch von dem goldenen Zeitalter des koreanischen Kinos. Und Cho Yun-hee war wie Marilyn Monroe. Und in dem Buch gibt es auch ein Zusammentreffen der beiden. Und Kim Jong-il war zu der Zeit Diktatorensohn, er war noch nicht an der Macht, aber er war Propagandaminister und führte die Filmstudios in Nordkorea und war totaler Fan und wollte das nordkoreanische Kino auf Weltformat bringen und hat dann die beiden einfach entführt, unabhängig voneinander, weil in den 70ern war auch Südkorea eine Diktatur und die beiden litten unter der Zensur, also die haben die ersten Filmküsse gezeigt und das war alles nicht gern gesehen und die verloren dann ihre Filmlizenz und deshalb war ihre Karriere und auch ihre Liebe am Ende beendet. Und dann wurden die beiden unabhängig voneinander entführt und alle glaubten, ja, die sind jetzt freiwillig da, weil die können da jetzt wieder Filme machen. Und beide waren erstmal 5 Jahre in Gefangenschaft und wurden dann so ganz inszeniert auf so einer Dinnerparty wieder zusammengeführt und haben dann auch wieder geheiratet. Ich denke, das bondet auch so eine Erfahrung, aber es war auch inszeniert, dass sie heiraten sollten.
Weißt du eigentlich, warum das so lange gedauert hat, bis die beiden sozusagen erfahren haben, dass die jeweils andere Person auch dort ist?
Also sie sollten erstmal indoktriniert werden. Also Chö war so eine Art goldenen Käfig und sie hat dann auch mitgespielt. Sie hat dann auch so getan, als wäre sie jetzt eine treue
Anhängerin
von Kim Jong-il. Und Shin Sang-ok hat ein paar Mal versucht zu fliehen und er war richtig im Arbeitslager. Und so 5 Jahre hat das gedauert, bis die beiden wieder zusammengekommen sind. Und das ist der historische Teil.
Genau, und dann gibt es auch noch ein Monster, das mal kleiner, mal riesig ist. Welche Rolle spielt das?
Genau, und einer der Filme, die die beiden für Kim Jong-il gedreht haben, war Pulgasari. Und Pulgasari beruht einmal auf einem koreanischen Mythos, aber es gab auch einen südkoreanischen Film, der verschollen ist. Und man kann vermuten, dass der auch von Kim Jong-il entführt worden ist, weil der hat nicht nur Menschen entführt, sondern auch Filme. Der hatte mehrere tausend Filme in Nordkorea.
Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber früher gab es 35mm Kopien, die waren endlich. Das ist nicht heute wie im digitalen Zeitalter, wo man das wegschickt und dann hat es die ganze Welt auf dem PC. Nein, das waren noch richtig körperliche.
Deswegen konnte eine Rolle entführt werden und deswegen ist dieser Film jetzt verschollen. Und das ist dann der Fantasy-Teil sozusagen. Wir lehnen uns an die nordkoreanische Version.
Und das Monster?
Also, Pulgasari ist das Monster, das in dem südkoreanischen Film vorkommt. Der ist ein Plot, wie wir heute nicht kennen. Dann gibt es das nordkoreanische Remake, das von Shin Sang-ok und Choi Yun-hee produziert wurde. Und wir erzählen in unserem Comic unsere eigene Geschichte, unseren eigenen Plot von diesem Monster. Und Pulgasari ist ein eisenfressendes Monster. Es entsteht aus einer Reispuppe, auf der ein Tropfen Blut fällt und es wird lebendig und es frisst Eisen und es wächst. Je mehr Eisen es frisst, desto größer und stärker wird es. Und es hat auch so einen unstillbaren Durst. Und die beiden Geschichten werden ineinander verzahnt erzählt. Also es geht einmal um die beiden und in dem Fantasy-Teil gibt es einen König, der eine riesige Bombe bauen will. Kommt einem irgendwie bekannt vor, damit er der mächtigste Mann der Welt wird. Und die Bauern leiden unter diesem König, die Bewohner, und das Monster hilft ihnen, gegen den König sich aufzulehnen. Also sie geben ihm dann ihre Waffen zu fressen und das Monster wächst haushoch und sie greifen an. Und ich werde jetzt nicht spoilern, aber das Monster wird am Ende den Menschen zum Verhängnis, weil es rettet die Menschen zuerst und dann will es aber weiter fressen und es frisst auch die Werkzeuge, die die Menschen brauchen,
Klingt nach, die Revolution frisst ihre Kinder.
Genau. Und den nordkoreanischen Film, den kann man auch so ambivalent deuten. Also Kim Jong-il liebte diesen Film und man kann es zum Beispiel interpretieren, dass das Monster ist wie der Kapitalismus, der die Menschen befreit, aber dann zum Verhängnis wird. Aber man kann das Monster auch so interpretieren, dass es wie Kim Jong-il und sein Vater, der die Menschen befreit hat und dann am Ende auch zum Verhängnis wird. Also es gibt eine Szene, wie das Monster ganz fett und faul in der Ecke sitzt und alles leer frisst, während die Menschen hungern.
Ja, du hast den Comic zusammen mit dem Szenaristen Patrick Späth entwickelt. Das ist eigentlich eher unüblich, dass es einen Autor, Autorin gibt und eine Zeichnerin, die zusammenarbeiten. Und Zusammenarbeit ist ja auch ein Aspekt, kollektives Miteinander der diesjährigen Documenta. Wie habt ihr zusammengearbeitet?
Also Patrick hatte das Skript schon fertig, aber es war nicht komplett alles in Stein gemeißelt. Der Mainplot, der stand. Und ich habe dann angefangen, das Skript in Bilder zu übersetzen. Und dann war es ein Ping-Pong-Spiel. Also manche Sachen aus dem Skript habe ich genauso übernommen. Bei manchen Sachen war ich dann auch manchmal Szenaristin, während Patrick auch manchmal Zeichner war. Also wenn mir manche Sachen nicht so klar waren, hat er auch ganz coole Zeichnungen gemacht. Und dann kam auch noch eine dritte Person, die sehr wichtig war in der Arbeit des Comics. Das war Yang Rong Chu. Und sie ist Übersetzerin und Kulturschaffende, die in Berlin lebt und Koreanerin, und sie hat uns viel geholfen mit Referenzbildern und nochmal darauf achten, ob die Kleidung historisch korrekt ist, sind die Burgen okay. Es war auch manchmal ein Balanceakt in der Fantasiegeschichte, die aber in einem Kulturkreis spielt, der nicht unser eigener ist. Also wann kann man total crazy werden und wo wird es dann aber ein bisschen, wirkt es ein bisschen exotisierend? Also es war spannend, an der Zusammenarbeit zu sehen, wie leicht es ist, als Künstlerin in falsche Darstellungen zu verfallen. Dass man da auch manchmal zurückrudern muss. Und es war, ja, es war wichtig, mit ihr zusammenzuarbeiten.
Sind solche Formen der Zusammenarbeit eigentlich ein Modell für die Zukunft für dich?
Ich hoffe es. Also auf jeden Fall. Also auch mit Autoren zusammenzuarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, das nächste Buch wieder, dass es wieder meine eigene Geschichte wird und ich habe auch Lust. Aber ich fand es total erfrischend, mit Patrick zu arbeiten, weil er mich so ein bisschen aus meiner eigenen Suppe rausgeholt hat. Also ich habe das Gefühl, man kocht immer so ein bisschen an den eigenen Themen. Und ich habe auch irgendwie, alle meine Comics sind so, erzählen so von Innerlichkeiten, so wie Ferngespräch. Da passiert eigentlich gar nichts so. Also es passiert schon was, aber nicht so viel. Mhm. Und das Skript von Patrick ist total actiongeladen. Und da sind Autoverfolgungsjagden und Monster, Schlachten. Und ich dachte, ja, ich glaube, das ist jetzt genau das Richtige für mich, um auf andere Wege wiederzukommen.
Okay. Nino Bulling, das Konzept der Documenta ist, sich auch von anderen KünstlerInnen anregen zu lassen. Was hat dich bislang am meisten inspiriert?
Also die Documenta ist ja sehr kollaborativ organisiert in allen ihren Aspekten. Und ein Teil davon ist, dass wir als Künstler und Künstlerinnen, die eingeladen sind, von Anfang an in kleinen Gruppen zusammenarbeiten und auch über ein gemeinsames Budget verfügen, das wir zusammen verwalten. Das sind Gruppen von meistens 5, 6, 7, 8, ich sag mal, Positionen, weil es sind oft keine Einzelpersonen, sondern Kollektive wiederum. Und bei mir war das tatsächlich eine total schöne Zusammenarbeit und ich bin nicht mit allen, aber wir sind, glaube ich, 8 Positionen in einer Gruppe und wir sind einfach in einem ziemlich intensiven Austausch miteinander, sowohl inhaltlich als auch organisatorisch. Und
kannst du mal ein Beispiel nennen, was da super geklappt hat?
Ja, das Nachdenken darüber, was wir eigentlich mit diesem Geld anfangen wollen, wie wir das verwalten, einfach uns gegenseitig zu unterstützen hinsichtlich der ganzen Unklarheiten, die auch durch kollektive Organisierungsprozesse auftauchten. Ja, einander die Arbeiten vorzustellen, darüber zu sprechen, was wir machen wollen bei der Documenta, uns gegenseitig zu helfen.
Und gibt es da nicht Verteilungskämpfe? Also keine Ahnung, du willst noch 3 Meter Seide mehr haben und das reicht aber nicht, weil irgendjemand hat irgendwie gerade da noch einen Lattenzaun aufgestellt oder so?
Tatsächlich sind wir, glaube ich, alles Künstlerinnen und Künstler, die aus kollaborativen Kontexten kommen. Und ich lebe auch persönlich so, ich habe kein eigenes Einkommen, sondern ich teile mein Einkommen mit 4 anderen Personen. Das heißt, ich bin an diese Aushandlungsprozesse sehr gewöhnt. Und ich fand das total schön, also auch herausfordernd, aber auch spannend, das mit Leuten zu machen, die ich vorher noch nicht kannte. Und da geht es ja nicht um Existenzielles, da geht es ja bei den meisten von uns jedenfalls nicht darum, wie wir unsere Miete zahlen, sondern um Produktionsbudgets. Und das hat total gut funktioniert. Bei uns gab es keine Verteilungskämpfe, nee, tatsächlich nicht.
Aber erfordert auch wieder Ressource, Zeit, um das alles zu besprechen.
Ja, das stimmt. Und Cherie hat mich auch oft müde und erschöpft erlebt, wie ich aus Zoom-Treffen heraustaumele, die unter Umständen dann
nochmal
3 Tage
dauern. Wir haben jetzt noch eine neue Ressource, Zeit.
Ja.
Zeit,
ja.
Geld.
Ja, ja. Ja, unglaublich, dass wir das noch nicht erwähnt haben, weil Zeit ist immer total knapp bei uns.
Was macht eigentlich gute kollektive Arbeit aus? Vielleicht könnt ihr das auch beide beantworten.
Ich finde, dass man ein bisschen sein Ego loslässt. Also,
Ist aber schwierig, oder?
Es ist schwierig, aber ich denke, dass man in die anderen Personen vertrauen muss, dass sie Sachen vielleicht manchmal auch besser wissen als ich und ich nicht immer davon überzeugt bin, dass die Art und Weise, wie ich das machen würde, dass das der richtige Weg ist. Oder auch in der Zusammenarbeit mit dem Comic ist es total wichtig, dass ich nicht immer an meinen Darlings festhalte, sondern auch vertraue, dass das auch gut wird, wenn ich auch mal die Dinge loslasse, die Vorstellung, wie ich etwas machen möchte.
Ja.
Nino, hast du noch ein Rezept?
Also ich finde das schon recht unterschiedlich, ob man von künstlerischer Kollaboration spricht oder von struktureller Organisierung. Ich finde das bei künstlerischen Kollaborationen tatsächlich ziemlich komplex, das zu lernen. Also was die Dinge sind, die wirklich im Zentrum des eigenen künstlerischen Anspruchs stehen und die nicht verhandelbar sind oder weniger verhandelbar sind und welche die Dinge sind, die man gut aufgeben oder loslassen kann. Und für die kollektive Organisierung, manchmal fällt das ja auch in eins, aber ich finde das Nachdenken über dieses Thema Zeit total interessant. Auch für uns jetzt im Kontext der Documenta 15 gab es, glaube ich, immer wieder Momente, in denen wir in so eine Event-Logik verfallen sind beim Nachdenken darüber, wie wir diese Einladung nutzen wollen. Und wir sind eigentlich immer wieder dahin zurückzukommen, zu sagen, unser eigener Prozess und unser eigener Rhythmus sollte nicht bestimmt sein von der Aufmerksamkeit zur Ökonomie, die durch so ein Event produziert wird. Und das war für uns, glaube ich, total wichtig. Und ich glaube, das ist auch eines der Dinge, um die es stark geht auf der ganzen Documenta 15, ist Nachhaltigkeit. Und Dinge sozusagen über die Unmittelbarkeit von so einem Kunstevent hinauszudenken und zu schauen, was sind eigentlich Strukturen und Ressourcen, die wir auf die lange Frist miteinander brauchen. Und was kann der Moment, den wir jetzt teilen, dazu beitragen? Und was liegt aber auch in der Zukunft?
Vielen Dank. Nino Bulling und Shiri Domingo, beide Comic-KünstlerInnen. Beide sind auf der diesjährigen Documenta, der Documenta 15, vertreten. Shiri Domingo ist da mit der Gewerkschaftsgruppe für KünstlerInnen. Die Documenta 15, die vom 18. Juni an 100 Tage zu besuchen ist. Die Redaktion der Sendung hatte Michaela Gericke für den guten Ton. Hinter der Scheibe hat Jana Graziano gesorgt. Ich bin Andrea Heinze und sage Tschüss. Bleibt
Dankeschön.
Mutig. Thank you.